Liebe Brüder und Schwestern, liebe Zuhörer, ich freue mich sehr, dass wir heute dieses Thema haben. Das Thema Friede und Glück im Familienleben. Man könnte sich vielleicht so die Frage stellen, ist das wirklich wahr? In unserer Zeit, wo über 50% der Ehen geschieden werden, wo man selten spricht von Treue in der Ehe oder von sonst etwas, dass man glücklich ist. Man hört das eigentlich selten. Man fragt sich vielleicht, ist das wirklich heute noch aktuell? Vielleicht sollten wir dieses Thema einfach zur Seite schieben, was anderes reden. Bevor ich zu diesem Thema noch etwas, wir werden Bibel lesen, etwas sagen möchte, möchte ich kurz über mein Leben etwas sagen. Man sagt, wenn man über die Familie spricht, muss man kurz über die Familie etwas sagen. Ja. Der Herr hat mir und Maria 10 Kinder geschenkt. Die Jüngste ist schon 17, wird sie bald. Die Kinder gehören alle dem Herrn, sind in der Gemeinde. Und wisst ihr, wenn man mich fragen würde, ob ich glücklich bin, ich muss sagen, nein, ich bin nicht glücklich. Liebe Geschwister, ich bin sehr glücklich. Deswegen könnten wir vielleicht dieses Thema so Friede und viel Glück im Familienleben. Das ist Realität. Das ist in Wahrheit, liebe Brüder und Schwestern. Das ist etwas, was man heute noch greifen kann. Das ist, wenn man so schaut, so hinein, und ich freue mich, wisst ihr, worüber ich mich noch freue, dass jedes Wort, was ich heute sage, könnt ihr über 9 meine Kinder, die sind hier, 4 Enkelkinder und meine Frau, die ist auch hier. Wenn ihr etwas nicht glaubt, fragt bei ihr einfach, ob sie das Gleiche erzählen werden. Das ist so wunderbar zu wissen, wenn man so zurückschaut in die Familie und man diese Worte aussprechen kann. Ja, ich bin glücklich oder sehr glücklich. Und Gottlob, wann das so ist, aber wisst ihr, das ist so, ich spreche in der Seelsorge mit vielen Ehen und selten hört man das. Das ist eine Familie, die vielleicht 17 Jahre, war das so ein Beispiel, die gingen zusammen, oder ich sage mal so parallel, die lebten in einem Haus, die schliefen sogar in einem Bett, die hatten 6 oder 7 Kinder und die waren unglücklich, einfach unglücklich. Und das ist so schade, dass man eine Zeit vorangeht und man fragt sich immer wieder, warum eigentlich, von wo kommt das Glück eigentlich und woher kommt das Unglück? Ich hatte mal so eine Geschichte gehört, da war eine Familie, die waren unterwegs in einem anderen Land und wo sie dann dort waren, haben sie sich ein Elektrogerät gekauft. Und die freuten sich sehr, dass sie jetzt etwas hatten, was so aus dem Ausland, was Wunderbares. Und wo sie dann nach Hause kamen und das in eine Steckdose reinsteckten, macht das immer Puff und das Gerät war verbrannt. Und dann haben sie die Gebrauchsanweisung gelesen und festgestellt, dass da war eine andere Stromspannung. Ja? Nicht 220, so wie dort zu Hause, sondern etwas ganz anderes. Man sollte vielleicht vorher diese Gebrauchsanweisung lesen, dann würde das nicht passieren. Und genau das Gleiche, liebe Zuhörer, liebe Geschwister, das passiert auch im Leben in unserer Gesellschaft heute. Die Gebrauchsanweisung für ein glückliches Familienleben ist nicht bei einem Eheberater. Die haben die meistens auch nicht. Die Gebrauchsanweisung für eine glückliche Ehe ist nicht irgendwo in dieser Welt zu finden. Da predigen die was ganz anderes. Die ist in der Bibel zu finden. In der Bibel, in diesem Buch. Und da steht viel vom Glück sein. Wie kommt man zum Glück? Darüber möchte ich mit euch heute so ein bisschen ein paar Bibelstellen lesen, so mal hineindenken, was ist eigentlich der Grund einer glücklichen Ehe? Wenn wir vielleicht so eine Frage im Raum gestellt, ich werde die noch selber beantworten, weil ihr wisst die Fragen die meistens. Liebe Schwester, gibt es in der Bibel bei der Schöpfung etwas, was nicht gut war? Wer weiß das? Gibt es etwas, was nicht gut war in der Schöpfungsbericht? Christine sagt, nein, gibt es nicht. Wer ist die gleiche Meinung? Seid ihr alle einverstanden, dass in der Schöpfung alles gut war?
Zunächst war Adam alleine.
Ja, da steht geschrieben, Geschwister, das ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Gott, der schaut in dieses so hinein und stellt fest, ich habe etwas gemacht, eine einzige Sache war nicht gut. Adam ist alleine. Und das ist, also eigentlich, das wäre fatal, wenn man so ganz alleine blieb. Ja? Das ist bis heute so. Und Gott ändert das. Wir lesen, dass er schuf die Eva und der fügte sie dann zu Adam hinzu. Und dann lesen wir, dass Adam, der hatte so einen Ausdruck gemacht. Was hat er gesagt? Wisst ihr? Der hat nicht gesagt, Fleisch von meinem Fleisch. Wisst ihr, wie er das gesagt hat? Wow, Fleisch von meinem Fleisch, Bein von meinem Bein. Ich vermute mal, dass der das so etwas jubeln, weil das nicht Gute war geregelt. Da war jetzt jemand da, wo sie jetzt weiter zu zweit gehen. Und dann lesen wir in der Bibel, also die Bibel, die beschreibt uns dann diesen Weg, was Gott weiter tut. Und wir lesen, ich möchte jetzt diesen Text lesen aus 1. Mose, Kapitel 3, Vers 18. 1. Mose, Kapitel 3, Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfe machen, die ihm entspricht. Merken wir, hier ist nicht einfach so ein jemanden auf der Seite, sondern der ihm entspricht. Das ist sofort hier in diesem einen Satz, wird eine Harmonie hineingelegt in die Ehe, in die Familie, in das, was der Herr zu damaligen Zeiten einfach geschaffen hat. Und er sagt dann weiter, lesen wir in der Bibel, ich möchte sogar ein paar Passagen lesen, wie passt das, wie sieht dann diese Harmonie aus? Wenn wir so in die Welt hineinschauen, da wird die Welt wird uns komplett was anderes sagen. Wir lesen in der Welt von Selbstverwirklichung. Selbst ist der Frau, habt ihr das, oder selbst ist der Mann, alles selbst. Und Gott sagt, nein, nicht selbst, nicht also zu zweit. Ihr seid ja zu zweit, Gott will das so. Und wir lesen es nochmal in 1. Mose 2, 24. Da heißt es darum, 1. Mose 2, 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Hier wird nochmal so etwas Engeres beschrieben. Die zwei, die in der Familie zusammengefügt werden, die sollten zu dieser Einheit, das ist eine Einheit, ein Fleisch ist eine Einheit, das ist nicht zwei Hälften. Das ist eine Einheit und zu dieser Einheit muss jede Familie eigentlich streben. Man muss sich bewegen in diese Richtung. Das ist wohl so, dass in den meisten Familien, wenn man so die erste bezeichnet, mal die ersten Monate, die sind so in den meisten Fällen so in rosa Farben so angemalt, ja. Oder man verleiht bei der Hochzeit so eine rosa Brille und man sieht alles in rosa. Also, aber irgendwann mal nimmt man diese rosa Brille runter und man merkt, jo, ist nicht ganz alles so rosa. Und dafür muss man kämpfen. Dafür muss man sich einsetzen. Jetzt, das Glück ist uns gegeben, aber für dieses Glück zu erhalten, da müssen wir uns einmal anstrengen. Einfach sagen, so, und ich mache jetzt etwas. Ich tue jetzt etwas. Wir haben hier so viele junge Menschen, wo euch noch die Hochzeit bevorsteht. Ich möchte euch einfach Mut machen, wenn ihr eine Familie gründet werdet, so kämpft für eure Familie, die wir schon in der Ehe stehen, wo wir schon Ehefrauen, Kinder haben, oder auch Enkelkinder, lasst uns kämpfen für unsere Familien. Kämpfen, damit wir wirklich einmal am Ende dieses ausdrücken, nein, wir sind nicht glücklich, wir sind sehr glücklich. Das ist das Ziel. Und dieses Paradies, ich sag mal, nenne das einmal so mit meinen Worten, das ist ein Paradies hier auf Erden. Und dieses Paradies, das versetzen wir uns in den Ewigen, dort, wo wir bei dem Vater sein werden und ewig glücklich, Glück genießen. Ich möchte uns ein paar Gedanken so lesen aus dem Epheserbrief, Kapitel 5. Hier wird uns beschrieben, so kurz die Grundlage, was die Ordnung in der Familie, oder wie kommt man zu dieser Einheit, zu dieser Harmonie, ein Fleisch. Das ist, Geschwister, das ist etwas Gewaltiges, was der Herr schuf. Aus zwei, in meisten Fällen ganz verschiedene Menschen, die sollen eine Einheit werden. Es war mal in einer Familie, wo die hat auch eine Tochter einen Heiratsantrag gekriegt und sie sagte, ich will nicht heiraten. Das ist ein ganz fremder Mensch. Und dann sagte dann der Papa, natürlich, deine Mama hat deinen Papa geheiratet und du musst jetzt einen fremden Menschen heiraten. Ja. Aber das ist so ein Leben. Das kommt halt ein Fremder und sagt irgendwann mal, ich will dich heiraten. Und was dann? Ja, und dann heißt das, Geschwister, zu kämpfen. Wenn wir erkennen, dass es Gott so gewollt ist, dass Gott uns führt in diese Richtung, dann lasst uns einfach wirklich einmal in den Riss hineintreten. Nicht einfach sagen, alles so wie der Fluss, der fließt einfach und fließt so selbst. Lasst uns kämpfen, dass es in die richtige Richtung einmal einschlägt. Und schaut mal, hier sind so bestimmte in diesem Epheser 5 von 22, sind so bestimmte Merkmale uns gegeben. Ich werde auszugsweise lesen. Ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Wir haben wirklich richtig gelesen, das steht so in der Bibel. Das steht aber nicht so in diese Welt, was die Welt schreibt. Diesen Satz werden wir nirgendwo in der Welt hören, nirgendwo. Und deswegen ist die Welt so unglücklich. Aber auch sehr oft hört man diesen Gedanken, ach, diese armen Frauen, die sind so benachteiligt, sie müssen sich überall unterordnen. Nein, ihr müsst euch nicht. Liebe Schwestern, ob ihr jetzt jung noch nicht verheiratet seid, ob ihr schon verheiratet, ihr müsst euch nicht unterordnen. Das ist ein Vorrecht. Und solange ihr das nicht so erkennt, werdet ihr total unglücklich sein. Ein Vorrecht, sich unterordnen. Weil das gibt es nur in der Gemeinde. Das gibt es nur mit Christus. Also mit ihm können wir es schaffen. Und das ist etwas, wenn wir jetzt einmal kurz lesen werden, was die Männer machen müssen. So würde ich ehrlich, ich sage ehrlich, das ist bei den Männern etwas schwieriger. Ich werde jetzt diesen Vers lesen, weil hier ist ein Maß, eine Latte so hoch angemessen, dass die meisten Männer, Ehemänner, sie schmeißen einfach alles hin und sagen, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr kämpfen für meine Familie. Schaut mal, das heißt ja, für die Männer heißt das, ihr Männer liebt eure Frauen gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sie selbst für sie hingegeben, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzel noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig sei und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigene Frauen zu lieben, wie ihr eigener Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Und hier, wenn ich einmal die Brüder anspreche und die Menschen, vielleicht ist hier heute jemand im Livestream als Männer und hört diese Botschaft zu, so ist das wirklich eine sehr, sehr hohe Latte. Und da kann man sich mehr nicht so gerade auf die faule Haut legen und sagen, so jetzt habe ich eine Frau und alles gut, jetzt kann die Frau alles machen. Nein, das heißt ja ganz anders. In diese ganzen 2000 Jahre die Geschichte der Gemeinde Jesu Christi hat der Herr sich nicht ein einziges Mal auf die faule Haut gesetzt und sagt, jetzt kann die Gemeinde machen, was sie will. Sie muss mir jetzt dienen. Nein, das ist nicht so. Jesus war 2000 Jahre für die Gemeinde da. Wie oft hat er zu seiner Gemeinde gesprochen? Wir lesen in der Geschichte der Gemeinde, wo wir hören von Verfolgungen, von Leid, von Tränen. Kennen wir die Geschichte von Stephanus, wo er gesteinigt war? Wo war Jesus? Was lesen wir von ihm? Er stand. Er saß nicht mehr auf dem Stuhl neben dem Vater. Er stand auf. Seine Braut wurde gesteinigt. Also ich sage mal im sinnbildlichen Sinne. Und wir wissen, liebe Männer, ich möchte uns einmal Mut machen, Brüder, bevor ihr diese Frage mit der Ehe regelt, also wiegt einmal ab, ob ihr jetzt bereit seid, eure zukünftige Frauen so zu lieben, genau so. Wisst ihr, und das heißt, wenn man so diesen Satz jetzt nimmt und von der Frau, die soll sich unterordnen, oh, wie gerne werden die Frauen das machen, wenn sie so einen Mann haben, wie Christus seine Gemeinde, wenn sie so lieben. Diese zwei Sätze, die zeigen die Harmonie, was Gott im ersten Buch Mose hineingeschrieben hat und hat gesagt, sie werden ein Fleisch sein, eine Einheit. Ein Etwas, was so in unserer Zeit so groß, so unerreichbar ist für viele Menschen. Und doch ist das wahr. Das ist einfach in der Familie Unterordnung und Liebe, Liebe und Unterordnung. Das sind so diese zwei Dinge und sie harmonieren zusammen. Das heißt aber genauso auch weiter, wir lesen wie im Titusbrief, dass die alten Frauen sollen die jüngeren Frauen lernen, ihre Männer zu lieben. Das heißt auch für die Frauen, dass sie genauso so ein liebevolles Herz sein sollen. Und wenn wir einmal diese Harmonie, dieses noch im Unterordnung und Liebe und Liebe und Unterordnung einmal kurz so zusammenfügen, gerade nur in diesem finden wir Glück. Wenn wir dieses erreichen, können wir sagen, in dem Familienleben bin ich glücklich, sogar sehr, sehr glücklich. Das gibt in der Bibel so einige Merkmale, und ich möchte jetzt in der Kürze der Zeit über diese Merkmale, wo wir uns überprüfen können. Und auch einmal früher, wie ist das, welche Eigenschaften, oder warum, wo sollen wir kämpfen? Was sagt die Bibel? Ganz bestimmte Bereiche. Und ich möchte jetzt hier einmal in dieses liebevolle Miteinander, gerade was die Bibel sagt von der Liebe in der Ehe. Es gibt in der Ehe zwei Ebenen. Das ist einmal diese vertikale Ebene, die von oben nach unten kommt. Das ist so, kann man das vergleichen, dass die Beziehung uns Menschen zu Gott, und diese horizontale Ebene, wo wir diese zwischenmenschliche Beziehung. Und diese zwischenmenschliche Beziehung, sie wird sehr stark beeinflusst von dieser horizontalen Beziehung. Dort, wo Gott uns befähigt, in der Familie das zu tun, was er vorgesehen hat, das bringt in der Familie Glück. Das ist etwas, wo wir sagen können, ja, in Wahrheit, das ist etwas Großes, und ich möchte auch dieses Liebevolle, weil Gott durch seine Liebe befähigt mich, meine Frau zu lieben, meine Kinder zu lieben. Und genauso so andersrum, Gott befähigt die Ehefrau zu lieben, ihren Mann, die Familie. Und sie kämpfen zusammen weiter, warum spreche ich über Kampf? Liebe Zuhörer, wir haben einen Feind, der von Anfang an dagegen gewirkt hat. Er hat gewirkt gegen dieses Glück in der Ehe. Er wollte das nicht. Und er hat auch in unserer Zeit viel, viel erschafft. Wenn wir so über das liebevolle Miteinander reden, liebe Schwester, das war mal eine Familie, es war schon eine Großfamilie, da waren schon viele Enkelkinder da, und jedes Jahr am Hochzeitstag von den Eltern versammelte sich die ganze Familie. Und jeder von den Kindern, von den Enkelkindern hatte so dann den Wunsch an Mama und Papa oder Oma und Opa. Und da war dann ein Junge, dann, ich glaube 3 oder 4 Jahre, sagt man von ihm, und dann sagte er auch, liebe Opa und liebe Oma, ich wünsche euch, dass ihr euch so liebt wie bis jetzt. Und dann fragte dann die Opa, aber sag mal, woher weißt du, dass wir uns lieben? Ja, na, ihr schreit nicht gegenseitig euch an. Merken wir, die Kinder, die haben auch so ein, die merken das. Oma und Opa, die schreien nie. Also dann müssen sie sich lieben. Und das ist so in diesem liebevollen Miteinander, liebe Geschwister, das ist so etwas, wo wir uns überprüfen können, welchen Ton habe ich in der Ehe? Liebe Brüder, welcher Ton ist bei uns in der Ehe? Ist das so mehr so ein Dominierender mit der Faust auf dem Tisch, oder ist das anders? Oder ist das ganz anders? Liebe Geschwister, wenn wir so von der Arbeit nach Hause kommen, und die Arbeit, die macht müde, die macht wirklich müde, und ab und zu kommt man nach Hause und man will sich so auf die Couch hinlegen, ein bisschen ausruhen. Ich kann euch was verraten. Die Hausarbeit, die macht noch müder. Wirklich, und das ist hier, wenn wir von liebevoller Miteinander reden, dann heißt das nicht, dass wir kommen nach Hause und sagen, so jetzt Frau, du weiter, so wie du von 6 Uhr morgens oder wie auch immer angefangen hast, so kannst du weiter, und ich ruhe mich ein bisschen aus, zusammen. Das ist etwas, wo man zusammen um etwas kämpft, zusammen arbeitet, zusammen sich ausruht, zusammen glücklich ist. Glücklich sein in der Familie, das ist keine Fata Morgana. Das ist nicht etwas, was so unerreichbar ist. Das ist so einfach. So einfach in praktischen Dingen können wir uns darüber kurz überprüfen, wie ist es in meiner Familie. Wenn wir noch kurz über die Liebe sprechen werden, so ist das, liebe Schwester, dieses Gebot der Liebe selbst, ja, wir haben ein neues Gebot, sagt uns Johannes Evangelium, Kapitel 13, Verse 34 und 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Darf ich mal fragen, wann wir so diesen Verse legen, ist das von der Ehe geschrieben? Brüder, ist das von der Ehe geschrieben oder von wem sagt der Herr es? Ich lese nochmal diesen Text. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Oder ist das von der zwischenmenschlichen Beziehung in der Gemeinde geschrieben? Was würdet ihr eher vorschlagen? Jetzt will ich die Antwort haben.
Gemeinde.
Gemeinde, also Carina sagt Gemeinde. Noch wer? Ist noch jemand eine andere? Liebe Geschwister, wenn dieses Merkmal für die Gemeinde ist, so ist es zweimal für die Familie. Dieses neue Gebot, einander zu lieben. Und wenn dadurch die Welt erkennt, dass die Gemeinde, also das sind neue Menschen, so erkennen die Nachbarn in der Schule, überall, egal wo ihr seid, werden die das dreimal erkennen, das ist eine Familie, die gottesfürchtig ist. Das ist meine Meinung. An erster Stelle ist das geschrieben für die Familie. Da fängt die Gemeinde an. Die Gemeinde, die ist immer, wenn in die Gemeinde viele, also gesunde Familien hineinkommen, wird das eine starke Gemeinde sein. Eine Gemeinde, wo der Herr wird sich wohlfühlen und sie wird dort leben. Möge der Herr uns in diesem einmal viel Gnade schenken, dass wir lernen, dieses neue Gebot einmal zu leben, ja. Dass wir lernen, selbstlose Liebe, Aufopfer nehmen, eine andauernde Liebe zu haben. Denn das macht glücklich, das macht etwas, wo wir sagen können, ja, in Wahrheit, das ist etwas, was groß ist. Ich möchte nochmal so einen Vers lesen. Einen Vers und wiederum die Frage. Galater 6, Vers 2. Einer trage des anderen Lasten und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Ist das wieder für die Gemeinde? Glaubt doch nicht, liebe Brüder und Schwestern, dass wenn jemand nicht zu Hause lernt, die Lasten einander zu tragen, dass er die Lasten in der Gemeinde von jemandem tragen wird. Glaubt das nicht. Dieses Wort kann nur in Erfüllung gehen, wenn wir das zu Hause anfangen, einer des anderen Lasten zu tragen. Wenn ich bemüht mich, Tag ein, Tag aus in der Familie, bin bemüht für meine Frau, für meine Kinder da zu sein, dann werden wir auch in der Gemeinde genauso weiterleben, weil das im Blut, im Fleisch und Blut rübergeht. Das wird unser Leben sein. Und möge der Herr uns viel Gnade schenken, dass wir diese Lasten, die der Herr uns vielleicht in der Familie so hineingibt, einmal hilft zu tragen. Geschwister, das gibt in der Familie verschiedene Lasten. Das gibt Krankheiten und wie oft sie sind schon diese Krankheiten als Prüfstein geworden, auch für die Familie, wo sie im Nachhinein, die gehen raus aus diesem Prüfstein und können dem Herrn verherrlichen. Die können einfach, das ist etwas, wo wir uns prüfen können. Kann ich die Lasten von meiner Frau tragen? Oder kann die Frau die Lasten von ihrem Ehemann, von den Kindern tragen? Wisst ihr, auch hier in diesem, wenn ich die Lasten meiner Frau tragen will, wisst ihr, was ich als Erste tun muss? Ich muss ja wissen, was hat sie dann für Lasten? Wiederum heißt das, ich muss mit sie reden. Wir müssen Gemeinschaft haben. Wir müssen über Probleme reden können in der Familie. Ich hatte mal so einen Fall in der Seelsorge, dass da sprach jemand, auch eine Schwester, eine ganz fremde Schwester, über Probleme in der Familie. Und ich fragte sie, ob sie mal mit ihrem Mann darüber gesprochen hat. Dann sagte sie, mit meinem Mann kann ich darüber nicht reden. Ich sage, super, ich bin auch ein Mann und mit mir redest du, ich bin ein fremder Mann noch. Mit mir kannst du reden, dann sagt er, nein, du bist Ältester, mit dir kann man. Aber das ist total falsche Denkweise. Liebe Schwester, wenn wir dieses Wort erfüllen wollen, einer des anderen Lasten zu tragen, dann lasst uns einmal die suchen, welche Lasten trägt dann mein Ehepartner. Wo gibt es Schwierigkeiten in der Familie? Wir reden immer noch vom Glücklichsein, liebe Schwester, und für dieses Glück muss ich kämpfen, ich muss mich einfach da hineinversetzen, ich muss sagen, ich will jetzt, ich möchte jetzt einfach diesen Weg gehen, ich will, dass der Herr mich befähigt dazu. Und wisst ihr, das ist ja so, dass wir nicht mit eigener Kraft dieses tun können. Wenn ich die Last eines jemandem tragen will, dann muss der Herr mich befähigen dazu. Und hier kommt wieder dieses in Betracht, diese horizontale Linie, die Verbindung mit meinem ewigen Gott, die muss einfach vorhanden sein. Und diese Linie, diese horizontale Liebe zu Gott, die Beziehung zu meinem himmlischen Vater durch Christus Jesus, diese Beziehung muss so stark sein, dass aus allen Ecken aus mir einfach rauszusehen ist, rauszuhören ist. Ich lebe das, wozu mich mein himmlischer Vater befähigt. Das ist etwas Wunderbares, etwas Großes, wo wir üben können, wo wir uns einmal unterstützen können und fragen können, Herr, was kann ich noch machen, damit ich glücklich bin in meiner Familie? Ich habe mal so ein Buch gelesen, da dieser Beschreiber des Buches, der sagte dann so einen Satz, jeden Sonntag hat er abends eine halbe Stunde für sich. Ganz bewusst nimmt er nur ein, dass es nur für er allein sitzt, irgendwo ab und zu geht er so eine Tasse Kaffee trinken, in den Kaffee oder zu Hause in seinem Arbeitszimmer. Und diese halbe Stunde benutzt er dafür, um einen Plan zu machen, für die kommende Woche, wie er für seine Frau etwas Gutes tun kann. Wisst ihr, ich muss ehrlich sein, wo ich das gelesen habe, ich habe gedacht, da bin ich noch weit entfernt. Also scheinbar nach oben gibt es da keine Grenzen. Nach oben, also da können wir wirklich uns einmal das Gehirn so entfachen und einmal fragen, Herr, was kann ich noch tun? Und nicht anders, ich habe schon so viel getan, jetzt reicht es aber, oder? Nein, das ist anders. Das ist, liebe Geschwister, das ist etwas, wo wir uns anstrengen müssen, wo wir sagen können, ich gehe jetzt ganz bewusst diesen Weg. Ich will diesen Weg gehen. Ich will das erreichen. Und das ist ja gerade das Gute dabei. Vielleicht sagt jemand, ich habe es aber noch nicht. Ist bei mir nicht so. Dann ist es die höchste Zeit, einfach aufzustehen und dafür einfach sagen, jetzt fange ich an. Ich muss irgendwo anfangen, um dieses Glück zu kämpfen und sagen, ich will jetzt diesen Weg gehen. Ich möchte damit meine Frau, meine Familie glücklich ist. Noch ein Vers auch aus dem, wir lesen jetzt zwei Verse aus 1. Korinther 13, Vers 5 und Kolosser 3, Vers 13. 1. Korinther 13, Vers 5, so heißt das, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Wer ist das? Von wem ist hier die Rede?
Liebe.
Von der Liebe. Die Liebe, sie sucht nicht, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Liebe Geschwister, wenn die Liebe nicht das Ihre sucht, dann haben wir was zu tun. Ist es nicht andersrum, dass sie oft, dass ich habe mal sogar so einen Satz gehabt, dass jemand sagte, dass ich will glücklich sein und dazu brauche ich dich. Ja. Das ist so eine egoistische Beziehung. Wenn du glücklich sein willst, wirklich wahren Glück, wirklich sagen, ich will glücklich in meiner Familie, ich habe Frieden in meiner Familie, dann müssen wir dieser Gedanke, sie sucht nicht das Ihre. Ich suche immer das, was zum Wohl meiner Umgebung, meiner Familie. Liebe Schwester, und wenn wir das lernen zu Hause, dann werden wir das auch lernen in der Gemeinde, in der Umgebung, wo wir sind. Und der Herr wird dadurch verherrlicht. Kolosser 3, Vers 13. Ich lese jetzt nur Kolosser 3, Vers 13. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Ist das hier wirklich geschrieben von der Gemeinde wieder? Oder auch von der Familie? Aber vielleicht können wir sagen, Moment mal, wir haben gerade gesprochen, kommen zwei zusammen, rosa alles, ja. Alles so schön, so herrlich und was gibt es dann da zu vergeben? Oder? Ich weiß, dieses, wie ich sagte, das Rosa, das fällt ganz schnell auf. Ich erzähle euch heute mal mein erster, wo ich mir, ich habe mich gestritten, meine Frau mit mir nicht, ich. Ich habe Streit mit meiner Frau, das erste Mal. Wir waren damals, glaube ich, ein oder zwei Monate verheiratet. Und sie hat etwas gewaschen zu Hause. Und ich kam von der Arbeit nach Hause und ich habe nicht gesehen, dass sie was gewaschen hat. Wem habe ich gesehen? Ich habe meine Maria gesehen. Und ich bin geradeaus so gegangen zu ihr. Über den Boden mit schmutzigen Füßen, gerade was sie gewaschen hat. Und das war ein Problem. Ich habe so gedacht, dass, ja, hätte ich doch lieber aufgepasst, oder? Der Liebe hätte das vielleicht nicht zugelassen. Aber so sind wir Menschen, wir übersehen vielleicht etwas und dann versuchen wir etwas, den sturen Kopf durchzugehen. Und es gibt Streitigkeiten, auch in der Ehe. Ich habe eine einzige Familie im Leben getroffen, wo der Mann sagte, unser erster Streit, der liegt noch vor uns. Die war schon über 80 Jahre. Ich habe wirklich nie gehört, dass die sich mal gestritten haben. Ich weiß aber auch nicht, ob wir uns nochmal mit Maria gestritten oder ich mit sie gestritten habe, weil wir waren schon diese Zeit einig. Aber was heißt dann eigentlich vergeben, liebe Geschwister? Wie soll ich meinem Nächsten vergeben? Wie? Und das ist jetzt unabhängig, ob wir jetzt Männer sind oder Frauen. Wie? Was heißt das? Heißt das vergeben und vergessen? Wollen wir diese Art in der Familie annehmen, einmal vergeben, darüber reden, vergeben oder so? Ich vergesse das jetzt. Wisst ihr, ich habe da das Gefühl, dass wir Menschen, wir schleppen uns eine Tasche mit uns mit. Wir sagen, wir vergessen das und schmeißen dann in die Tasche rein. Und dann nächstes Mal auch wieder in die Tasche rein. Dann laufen wir mit so einer ganz vollen Tasche und wann es dann passt, aber dann holt man alles raus, alles, von ersten Tag bis zum letzten, alles, ach, so einen Sohn bist du. Liebe Schwester, lasst uns einmal eine Vergebung oder diese Art der Vergebung annehmen, die höher ist. Es gibt eine Art der Vergebung, wie unser Vater im Himmel mit uns es tut. Liebe Geschwister, unser Vater im Himmel vergisst kein einziges Ding, wo wir gesündigt haben. Keine einzige Sache. Und doch nimmt er uns an. Ich habe so vier Punkte aufgeschrieben, wie der Vater vergibt. Der Vater, wenn er vergibt, er verpflichtet sich, ich werde an diese Sache nicht mehr gedenken. Er sagte, ich werfe deine Übertretung in die Tiefe des Meeres, wo es am tiefsten ist. Das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Das verlangt er an uns, dass wir nicht mehr daran, also diese Sache nicht mehr daran denken. Obwohl wir wissen davon ist, aber nicht immer wieder ins Bewusstsein wieder zurückholen. Ich werde diese Sache nie mehr gegen dich verwenden. Das tut mein Vater. Mein Vater im Himmel hat es schon seit 33 Jahren, wo ich gelebt habe im Glauben, hat er diese Vergebung so angenommen. Er hat nie etwas gegen mich verwendet, nie. Er war einfach immer da und er hat das, wenn er hat gesagt, vergeben, dann hat er das in die Tiefe des Meeres geworfen. Aber wir Menschen, wir sind anders. Es kann sein, dass wir immer wieder das Alte wieder rausholen. Schon längst Vergebene holt man raus, man redet darüber und redet, man kaut das immer wieder. Es ist schon so übel, wie wir das dann davon, aber trotzdem machen wir das. Noch ein Punkt, wie wir vergeben sollen, ich werde nie mehr dir diese Sache vorwerfen. Das Schlimmste in der Ehe ist eigentlich dieses Vorwürfen. Das passiert, aus der Erfahrung kann ich das sagen, dass in meisten Familien ist das so, das sind beide, wirklich beide, auch beide Ehegatten schuld. Ich habe mal mit einer Familie so aus der Seelsorge, kann ich so ein Beispiel, die kamen beide in der Seelsorge und die sprachen, und ich verstand erstmal, die sprachen so durcheinander über die Problematiken in der Ehe und ich habe nicht verstanden, was ist eigentlich das Problem. Dann sagte ich zum Ehemann, jetzt geh mal raus, ich will mal mit der Frau reden. Und sie sagte mir ihr Problem. Also der Mann, der hat alles aufgereiht und das, da war dann eine ganze Liste, was der Mann alles falsch macht. Und ich habe es so oft zu ihm gesagt und er ändert sich gar nicht. Okay, dann kam dann der Mann irgendwann ran und sie ging raus, ja. Und was dürfte ich mir einmal raten, was hat sie denn mir gesagt oder er mir gesagt? Absolut das Gleiche. Die macht das und das und das. Und ich sage es jeden Tag, also versuche ich ihr immer zu zeigen, was sie falsch macht. Und sie lernt nichts raus. Liebe Schwester, Gott verspricht, wenn er etwas vergibt, dann verspricht er mir die Sache nicht mehr vorwürfen. Wenn ich glücklich sein will in meiner Ehe, in meiner Familie, dann sollten wir genauso handeln. Und noch ein Punkt wie wir vergeben sollen. Ich werde den anderen nicht davon sagen. Liebe Geschwister, habt ihr mal so in eurem Leben so ein Beispiel gehört, dass jemand kam zu euch und sagt, Gott hat mir gesagt, dass du das und das getan hast? Habt ihr das mal gehört? Dass Gott jemandem verplaupert hat, was wir ihm dem Herrn aufs Herz gelegt haben? Wir Menschen, wir machen sowas. Es gibt sogar Beispiele, wo Älteste nach der Seelsorge predigen, von der Kanzel predigen davon. Ja, das gibt es, aber nicht bei Gott. Wenn Gott etwas vergibt, liebe Schwester, dann schweigt er, dann behält er das in seinem Herzen. Und er sagt, wenn du willst glücklich sein in deiner Familie, so wende doch diese Vergebung, gerade dieses große Maß der Vergebung an. Ich werde an diese Sache nicht mehr denken. Ich werde diese Sache nie mehr gegen dich verwenden. Ich werde dir nie mehr diese Sache vorwerfen. Und ich sage davon auch niemand an, den anderen davon. Es ist leider, liebe Geschwister, wirklich leider, sehr oft reden dann Schwestern mit ihren Freunden über die Problematiken in der Ehe. Und wisst ihr, es gibt so einen Satz, ja, dass solange du das alleine weißt, dann weißt du das alleine. Aber wenn du das jemandem sagst, dann kannst du einen Satz anwenden, werden wir zu dritt wissen, ich, du und unser Dorf. Leider ist das so. Bei den Menschen ist da ein Problem, wir können nicht stillschweigen. Aber lasst uns das in die Ehe üben daran, dass wir einfach dieses Prinzip anwenden und sagen können, ich bin glücklich. Eine glückliche Ehe ist eine Vereinigung von zwei Personen, die gut vergeben können. Liebe Schwester, und das will auch gelernt sein. Das will etwas sein, wo wir uns üben können. Wie soll das weiter sein? Wie sollen wir weitergehen? Wie sollen wir zu diesem Glück kommen? Das sind Punkte, Geschwister, wenn wir nicht lernen, die Lasten zu tragen, wenn wir nicht lernen, einander vergeben, wenn wir nicht lernen, diese selbstlose Liebe einfach im Alltag da zu haben. Wir werden nie zu diesem Glück kommen. Ich möchte noch ganz kurz einmal ein Merkmal so andeuten, wie Familien glücklich oder wie man in der Ehe glücklich sein kann. Man soll immer wieder diese Momente zu zweit suchen. Einen Abend irgendwo zu zweit spazieren. Also vielleicht mal auch zu zweit mal für ein Wochenende wohin fahren. Weil das ist sehr oft so selten, weil man, besonders wenn Familien da sind, Familien, die so viele Kinder haben. Ich weiß das, bei uns in der Familie war das, wo wir, ich glaube, 20 Jahre waren wir in der Ehe, wo wir das erste Mal für eine Woche zu zweit weggefahren sind. Und wenn ich jetzt zurückschaue, ich denke, viel zu spät. Man hätte früher auch sich Zeit nehmen sollen füreinander. Weil diese Zeiten, wo man so zu zweit ist, so von den Sorgen des Alltags los ist, darüber kann man viel reden, über das, was einem im Herzen so liegt. Da kommt wieder dieses Zustande, dieses Miteinander. Und dieses Miteinander, das führt dann zu einer glücklichen Familie. Vielleicht hört heute jemand so im Livestream zu oder sitzt hier und sagt, in meiner Familie ist das nicht so. Das hört sich so an wie eine Geschichte, wie eine Theorie, die nicht zu realisieren ist. Und doch möchte ich diesen Satz heute sagen. Dieses alles kannst du realisieren in der Kraft des allmächtigen Gottes. Versuch es nicht mit deiner eigenen Kraft. Das wird sowieso nichts bringen. Das ist unnötig verbrauchte Energie. Weil in uns aus, liebe Zuhörer, in uns aus, in Menschen, da ist nichts Gutes. Und da wird auch vermutlich nichts Gutes hineinkommen. Aber dort, wo der ewige Gott in seiner Größe, in seiner Erhabenheit unser Herz erfüllt, wo der uns befähigt zu lieben, wo der uns befähigt, die Lasten zu tragen, wo er uns befähigt, einander zu vergeben, da ist das in Wahrheit etwas Großes, etwas Wunderbares und etwas, was reell, heute noch reell ist für die Menschen, die wir hier auf Erden leben. Möge der Herr selbst uns diese große Gnade schenken, dass wir am Ende wirklich sagen können, Herr, ich habe alles gemacht, was du mir befähigt hast und ich bin glücklich. Denn dieses Himmel hier auf Erden fängt hier auf Erden an. Dann geht es weiter in die Ewigkeit. Und ich glaube, das sind die Worte, wo der Herr sagt, und sie werden ein Fleisch sein. Sie werden eine Harmonie haben, wo sie zusammen diesen Weg pilgern und am Ende das Ziel erreichen. Ich möchte noch einen Gedanken schließen. Ich habe schon zu den Brüdern gesagt, die Zeit, die ist für die Familie und Ehe, ist einfach viel zu kurz, nur 40 Minuten, die wir heute haben. Der Herr möchte an der Familie, wir lesen in Epheserbrief Kapitel 5, diesen Gedanke, dass Apostel Paulus deutete hin auf Christus und die Gemeinde. wenn die Kinder in die Familie hineingeboren, wo die von klein auf sehen in der Mama die Gemeinde, wie die sich immer unterordnen. Und im Papa sehen sie Christus, wie er die Mama liebt. Ich habe mal so ein Beispiel gehört, wo die Kinder, die sprachen mit einem anderen Ältesten und sagten, unser Papa liebt Mama nicht. Ja, aber warum denkt ihr so? Bestimmt liebt Papa Mama. Nein. Die hatten einen Rinder zu Hause und dann sagten die Kinder, unser Papa liebt die Lola. Das war eine Kuh. Weil sie streichelt ja immer und unsere Mama streichelt ja nie. Wisst ihr, wenn die Kinder sowas sehen in der Familie, so sprechen über die Liebe des Vaters, ja, die werden nicht in eine Gemeinde kommen wollen. Aber sehen die in Mama Gemeinde und in Papa Christus, diese Kinder werden in eine glückliche Familie hineingeboren. Die werden selbst glücklich aufwachen und die werden glückliche Familien gründen. Und möge der Herr uns im Nachdenken über das, was wir gehört haben, einfach segnet nahe sein. Ihm sei in allem die Ehre. Amen.